Das Buch der Bücher, die Bibel. Für so manchen Leser manchmal wortwörtlich ein Buch mit 7 Siegeln. So manche Stellen darin scheinen auf den ersten Blick einfach keinen Sinn zu machen oder gar in Widerspruch zu anderen Bibelstellen zu stehen. Für Sie ist jetzt Leon Bichler in München am Mikrofon und ich begrüße alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu dieser Sendung, die bei solchen Problemen sehr hilfreich sein kann. Frag den Prof. Zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unseren Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Bei knapp bemessenen Vorlesungszeiten haben selbst die wenigsten Theologiestudenten heutzutage noch die Möglichkeit, all ihre Fragen persönlich an einen Professor zu stellen. Radio Horeb hingegen holt die Universität heute auf diese Weise zu Ihnen nach Hause. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie all Ihre Fragen zu unverständlichen Bibelstellen live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte diese Nummer wählen. 0049 89517 008 008. Gleich starten wir direkt mit diversen Fragen zur Bibel und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Willkommen in der Sendung, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo.
Professor Berger, wollen wir noch mit einer Frage der Redaktion starten? Erbsünde ist ja in der christlichen Theologie ein zentrales Thema. Manche Theologen sind der Meinung, dass das im Prinzip nur eine Erfindung des Augustinus wäre, weil der den Paulus in verschiedenen Briefen von dem falsch interpretiert hätte. Kann man das so sagen?
Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 1, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, und deswegen der Tod. Und so ist auf alle Menschen der Tod gekommen, weil alle gesündigt haben. Dem Adam, durch den das gekommen ist, steht er dann Jesus Christus gegenüber, der derjenige ist, durch den das Leben zugänglich ist. Hier wird also ganz deutlich gesagt, dass die vor der Türe lauernde Sünde, die dort wie ein Einbrecher im finsteren Flur gewartet hat, dass Adam diese Sünde in die Welt gelassen hat, das Reis reingelassen hat in die Wohnung und dass dann wir alle das nachmachen. Das wissen wir gerade in unseren Jahren. Das beobachtet die moderne Massenpsychologie, dass Ungerechtigkeit in erster Linie erlernt wird, dass die Menschen sich abgucken, voneinander gegenseitig, wie man sündigt. Und dann meinen, es hätte Erfolg. Und diese Kultur des Unrechts, sagt Paulus, die ist so alt wie die Menschheit. Und ich denke, dass er damit recht hat. Was nicht richtig ist bei manchen Auslegungen von Römer 5, den Tod gab es auch schon vorher. Der Tod, dass man stirbt, das ist in der Schöpfung angelegt. Die Tiere sterben, die Pflanzen, die Menschen auch. Aber Paulus meint hier mit dem Tod, und das zeigt nachher die Gegenseite, das Leben durch Jesus Christus, dass dieser Tod die Trennung von Gott ist, dass dieser Tod die Verurteilung ist zum Unglücklichsein auf Dauer. Es geht also nicht um das Sterben auf Erden bei dem Tod, der aus der Erbsünde folgt, sondern um die durch die um sich greifende und ansteckende Korruption der Menschen geförderte allgemeine Stimmung und Situation, in die wir hineingeboren werden. Ja, Erbsünde auf Deutsch heißt, wir sind in eine schwierige Situation hineingeboren. Und das heißt zweitens, aus dieser Situation können wir uns nicht selber befreien. Das heißt aber drittens, es gibt einen, der uns befreien kann, weil er das Leben selber ist, nämlich Jesus Christus.
Also wir hören eine mögliche Antwort auf die ja sehr kritischen Anfragen mancher Theologen auf die Erbsünde. Jetzt haben auch schon einige Hörer die Gelegenheit genutzt, ihre Fragen hier live zu stellen an Sie gleich. Und ich möchte auch noch dazu einladen, das jetzt auch weiterhin fleißig zu tun. Rufen Sie an und stellen Sie all Ihre Fragen direkt an unseren Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger. Wenn Sie schon immer sich mal zu einer Bibelstelle nicht recht zu antworten gewusst haben, dann fragen Sie doch jetzt einfach den Fachmann. Die Nummer ist 089 517 008 008. Aus dem Ausland wählen Sie bitte die 0049 vor. Jetzt begrüße ich unsere erste Hörerin, und zwar Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Bichler, und grüß Gott, Herr Professor Berger. Ja, das ist ja schön, dass Sie den Hörern so die Zeit geben, Fragen zu stellen zur Bibel. Und dann nehme ich heute mal gleich das Evangelium von heute Morgen, was ja doch auch wieder sehr ernst war. Und man hat nicht die liturgischen Texte genommen von der heiligen Gertrud von Helfter. Darüber hätte ich mich ja auch gefreut. Ich weiß auch gar nicht, ob man da so immer ganz freie Wahl hat als Priester oder ob das eine Vorschrift ist, dass man heute eben das nicht nehmen darf oder nur da, wo eben in Klöstern oder... Ja gut, also ich gehe zurück zu diesem Evangelium von heute, Lukas 17, das Kapitel 20. bis 26. bis 37. Vers. Und da geht es ja um die Wiederkunft des Herrn, woran die Adventisten wahrscheinlich eher noch dran glauben als wir Katholiken. Es ist ja zuerst so wirklich ganz ernsthaft erwartet worden in der jungen Kirche. Und heute ist das schon ein bisschen, aber da steht es halt wieder. Dann habe ich die Frage erst zu dem letzten Vers, aber auch schon, da wird von zwei Frauen, ich rede jetzt nicht von den zwei Männern, das kommt davor, von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Warum wird denn die eine zurückgelassen? Wo wird die denn dann gelassen und wohin wird die andere mitgenommen? Mit dem Herrn wahrscheinlich. Und die andere wird dann wo? Bei der Mühle doch nicht oder wo? Und dann kommt der letzte Vers und der ist natürlich sowieso, wo soll man den einordnen oder was haben wir da für eine Auslegung? Da fragten sie ihn, wo wird das geschehen, Herr? Vielleicht war Jesus leid, dass sie das wieder fragten. Und dann nimmt er vielleicht ein Sprichwort, der antwortete, was die vielleicht verstanden haben, was ich nicht verstehe, antwortete, wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Sind das die, die immer so komische Fragen stellen, die Geier?
Da können Sie sicher sein, Sie sind damit nicht gemeint. Sie sind auch nicht das Aas und auch schon gar nicht der Geier, sondern das ist ein Sprichwort im Orient und das heißt, man kann das in Ägypten etwa selber beobachten, wo es noch lebende Geier gibt, dass es mit unglaublicher Geschwindigkeit geschieht. Das ist so wie ein Tier einen morbiden Eindruck macht, dann kreisen schon die Geier über ihm und so wie es dann umfällt, sind sie da. Und das ist ein Bild für das, worum es in dem ganzen Zusammenhang bei Lukas geht, nämlich um die unvorzubereitende Ankunft des Endes. Es ist plötzlich da. Und deshalb sagt Jesus auch vorher, es lohnt nicht mehr, wenn man auf dem Dach gerade ist, auf dem Dachboden runterzugehen und was zu holen. Und wenn man auf dem Feld ist, lohnt es nicht mehr, nach Hause zu gehen, sondern es wird jetzt und sofort dann passieren. Das heißt, dann ist es aus. Und darauf stellt euch ein mit dieser Geschwindigkeit. Darum geht es also. Und bei den beiden Frauen ist angesprochen im Zusammenhang von Lukas 17, ab Vers 29, Sodom und Gomorra, und Sie wissen das aus der Bibel, Das war ein Gericht durch Feuer. Und derjenige, der dem Gericht entgehen möchte, muss in die Berge fliehen und wird abgeholt dafür durch freundliche Engel. Und so ist es mit den beiden Frauen. Die eine ist gerecht, die andere ist ungerecht, das ist die Voraussetzung. Und diejenige, die ungerecht ist, bleibt da und wird verbrannt. Und diejenige, die sich bewährt hat, wird von den Engeln genommen und in Sicherheit gebracht. Das ist ein Bild. Die Frage beschäftigt mich gerade am Schreibtisch, wie ernst sind solche apokalyptischen Bilder zu nehmen? Meinen Sie nur, dass man sich entscheiden soll, oder meinen Sie reale Vorgänge? Und ich bin dafür, dass man möglichst viel Realität, so viel wie man verantworten kann, mit diesen Bildern verbinden sollte, damit es nicht reine Theorie bleibt. Das heißt, es geht wirklich um etwas, das man mit Schrecken erwarten muss, nämlich, dass die Menschen geteilt werden und getrennt werden. Und die Besonderheit bei Jesus ist, dass er sagt, das geschieht jetzt schon, indem ich das Evangelium verkünde. Da gibt es diese unbeliebten Sprüche, dass Jesus sagt, es werden sich alle verkrachen, die Kinder mit den Eltern und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter und so weiter. Denn ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist im Gericht genauso. Und das kündigt hier dieser Text bei Lukas an. Die Teilung der Menschheit. Es ist nicht eine Religion, in der alles egal ist, sondern in der es im Ganzen immer darauf ankommt, Farbe zu bekennen.
Trotzdem muss man das noch mit der Barmherzigkeit Gottes irgendwie, wovon wir ja so viel gehört haben im letzten Jahr, irgendwie muss man doch das Vertrauen haben, dass die Barmherzigkeit Gottes doch da auch eine große Rolle spielt, denke ich mal.
Das ist völlig richtig.
Die
meisten Menschen meinen nur, die Barmherzigkeit bräuchten die anderen, denn die hätten gesündigt, man selber aber bräuchte keine Gnade, weil man ja gut wäre. Und diesen Irrtum will das Neue Testament beseitigen, sondern es will sagen, habt jeden Abend den Mut, Gott um seine Barmherzigkeit zu bitten.
Ja, das ist richtig. Ich hätte zwar noch eine Frage, aber da warten vielleicht schon lange.
Ja, es warten schon in der Tat sehr viele. Vielen Dank, Frau Fächler.
Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Tschüss.
Danke, Ihnen auch. Ja, interessante Fragen schon. Und jetzt begrüße ich auch den nächsten Anrufer in der Sendung, einen Herrn aus Köln, der sehr gern anonym bleiben möchte. Grüße Gott auf Radio Horeb.
Ja, guten Morgen. Tag, Herr Professor.
Grüß Gott.
Ich habe da eine Frage. Sie hatten mal in einer Morgenandacht um 7.30 Uhr unter anderem zitiert, der Teufel sagt da sinngemäß, ich gebe die Macht dem ich will. Eine Frage, das haben Sie nicht zurückgenommen. Wer hat da nun die Macht in der Welt? Der Teufel? Ist das wahr, was er sagt, oder nicht?
Ja, war ein Zitat aus der Versuchungsgeschichte nach Lukas 4 oder Lukas 3. In Lukas 3 sagt der Teufel, biete mich an, sagt es zu Jesus, biete mich an und ich gebe dir alle Macht und alle Reiche auf Erden. Hier wird ganz klar, wie in der Offenbarung des Johannes, die Macht auf Erden vergibt der Teufel. Nun waren unsere abendländischen Monarchen anderer Auffassung. Die haben gesagt, ich bin König von Gottes Gnaden. Das ist ein anderes Modell, aber bis auf Weiteres bin ich der Meinung, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Macht auf Erden ein teuflisches Gefälle in sich hat, sodass alle, die sie verlieren bekommen, auch jede neue Bundesregierung, da in der Versuchung stehen, den Teufel anzubeten und nicht den wahren Gott.
Also das würden Sie unterstreichen.
Ja, ja.
Gut. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen.
Ja, gleichfalls. Sehr schön.
Ja, Professor Berger, also manche würden da vielleicht auch Ihnen widersprechen mit dem Bezug auf eine Stelle bei Paulus, wo es ja heißt, dass alle Macht auf Erden von Gott kommt. Damit wurde ja nicht zuletzt auch, ja, das hat für viel Kritik gesorgt, auch am Christentum, sogar das ja, Regime des NS-Terrors begründet, für manche sogar christlich zu begründen versucht. Also wie verhalten Sie sich da oder wie argumentieren Sie da gegenüber Paulus?
Ja, Paulus vertritt das Modell, das Jesus im Grunde genommen meistens auch vertritt, nämlich, dass der Staat Gott repräsentiert und die Gewalt von Gott hat. Übrigens nicht vom Volk. Also die Demokratie kann man damit noch lange nicht rechtfertigen. Wohl aber, dass der römische Staat von Paulus als eine Ordnungsmacht empfunden wird und von Jesus auch. Deshalb sagt er ja, gibt Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist also die konservative Position. Und die andere radikale Position habe ich in dem vorigen Hörerbeitrag ans Licht zu bringen versucht, nämlich, dass die Macht auf Erden vom Teufel kommt. Nun ist das beides nicht unvereinbar, weil man ja sagen kann, die Macht hat ein Gefälle in sich und es gibt nichts, was leichter verführbar ist als die Macht und politische Macht. Und das, finde ich, ist ungeheuer aktuell.
Okay, also jetzt haben wir einen nächsten Anrufer in der Leitung, der ebenso Fragen zur Bibel hat, nämlich Herrn Hager aus Radolfzell. Grüße Gott auf Radio.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Berger. Ich hätte eine Frage zu Lukas 17, Kapitel 7 bis 10. Das war ja das Evangelium vom vergangenen Dienstag. Da haben wir uns in unserer Bibelstunde Gedanken darüber gemacht. Jesus sagt vom Sklaven, also der Herr wird zunächst sagen, gib mir das Essen und dann magst auch du essen. Und zum Schluss heißt es ja dann, wenn ihr alles das getan habt, dann sagt, wir sind alle unnütze Knechte. Das hat uns also doch einige Beschwerden gemacht. Wie soll man das verstehen?
Ja, ich finde das einen großartigen Text, weil es in der Tat nicht darauf ankommt, nach Lohn zu schielen, sondern weil es in der Regel gilt, dass Christsein selber in sich Freude macht, dass man selber etwas davon hat und nicht erst auf den Himmel warten muss. Das war ja früher das Modell, nach dem wir erzogen wurden, dass wir gesagt haben, man muss sein Leben lang opfern und alles verschenken, was man hat, und dann kriegt man im Himmel vielleicht mal irgendwas. Das ist hier nicht so, sondern hier geht es darum, dass gesagt wird, dass man soll nicht anfangen mit Rechnen und nicht nach Lohn schielen, sondern die Dinge sind in sich entweder schön und glücklich machend oder sie sind es nicht. Und der Dienst bei diesem Herrn macht glücklich und selig, und das habe ich bisher immer in meinem Leben genauso wahrgenommen.
Okay, Herr Hager.
Gut, vielen Dank. Ja,
wiederhören. Wiederhören. Also ein weiterer Hörer war scheinbar zufrieden mit Ihrer Antwort. Wir hoffen, dass wir auch für Ihre Fragen zu Hause Antworten parat haben. Sie können hier zu all den schwierigen Bibelstellen, die Ihnen im Hinterkopf sind, ganz einfach eine ja fundierte fachliche Antwort erhalten, und zwar nach dem nächsten Lied. In der Zwischenzeit können Sie uns sehr gerne anrufen, und zwar unter folgenden Rufnummern. Innerhalb Deutschlands bitte die 089 517 008 008 wählen und außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Bis gleich.
Das eigene, was mir gut tut, mich erhält. Nichts, was Liebe in den Rücken fällt.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit unserer Sendung Frag den Prof zur Bibel. Schwierige Bibelstellen einfach und nachvollziehbar vom Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg erklärt. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie all Ihre Fragen zur Bibel live unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Professor Berger, jetzt haben schon einige Hörer angerufen und die Leitungen sind auch weiterhin voll. Als nächstes möchte ich eine weitere Anruferin begrüßen, die uns aus Kaiserslautern angerufen hat. Grüß Sie, Frau Obermeier.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Dr. Klaus Berger.
Ja, hallo.
Also als erstes möchte ich mich bedanken für Ihre Bereitschaft, uns zu helfen, nachzudenken, was Christsein und über was Christen sich einfach Gedanken machen sollen müssen. Ich hätte gerne eine Frage an Sie. Warum brauchen wir das Alte Testament, wenn wir das Neue haben? Würden Sie mir bitte helfen, da auch nachzudenken?
Ja, das Alte Testament ist die Bibel Jesu. Und Maria hat Jesus nach dem Alten Testament erzogen, denn es gab ja das Neue Testament noch nicht. Jesus weiß etwas über Gott und die Geschichte seines Volkes aus dem Alten Testament. Und dazu gehört besonders die Schöpfungsgeschichte. Im Neuen Testament gibt es keine Schöpfungsgeschichte. Es gibt nur einige kurze Hinweise darauf, dass Gott alle Dinge gemacht hat in den Briefen, in den Evangelien kaum. Und das haben sie doch so schön dargestellt am Anfang der Bibel in den ersten Kapiteln. Und dort wird auch dargestellt, was Sünde und was Erbsünde ist. Und daran kann man die Grundlagen des Glaubens lernen, die bis heute auch nicht vergangen sind, die bis heute gelten.
Ja, also ich finde es schade manchmal, dass man in der Liturgiefeier man immer so auswählt, das ist leichter, das ist schwieriger, lassen wir lieber das Alte weg, weil das Neue besser zu verstehen ist. Aber durch Ihre Aussagen jetzt merke ich, wir brauchen immer beides zu hören, gell?
Ja, das Neue Testament ist vor allen Dingen die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testamentes. Wenn Gott sagt, ich will bei euch bleiben, das ist das mit dem Herrn, der Groß, den kennen wir ja auch, der Herr sei mit euch, dann ist das die Verheißung an sein Volk. Und das alles wird erfüllt in besonderer Weise, indem Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist und uns dadurch die Gnade und die Auferstehung und die Sündenvergebung noch viel intensiver geschenkt hat, als das im Alten Bund möglich war. Der Alte Bund ist nicht aufgehoben, aber überboten und erfüllt. Und jetzt geht es nicht nur um das Volk Israel, sondern noch dazu um die Völker der ganzen Welt. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Das haben die Christen oft vergessen in den letzten 150 Jahren. Und gesagt, wir schaffen das Alte Testament ab, es ist nur eine Stammesreligion und es geht nur um Israel. Aber in Wirklichkeit geht es auf Schritt und Tritt um Verheißungen für die ganze Welt. Und in dieser ganzen Welt hat Israel eine bleibende, besondere Stellung, nämlich Träger der Verheißung Gottes für alles. Denken Sie zum Beispiel an den Propheten Jesaja. Für mich ist das der schönste Teil des Alten Testamentes, denn da geht es um die reine Sehnsucht nach Licht und Segen Gottes.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Professor Berger. Es ist schön, Sie zu hören. Vielen Dank.
Viele Grüße nach Kaiserslautern. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Obermeier.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Ja, Professor Berger, es hat auch noch eine weitere Hörerin angerufen, die sehr gerne anonym bleiben möchte. Und zwar hat sie die Stelle bei Matthäus 12, 43 fortfolgende umgetrieben, wo von der Austreibung unreiner Geister die Rede ist, wo eben Jesus sagt, ja, wenn Geister ausgetrieben werden, dann können sie wie eben in ein sauberes Haus sich umso breiter machen danach und mit siebenfacher Kraft wieder eindringen. Die Dame kann sich diese Logik gar nicht erklären. Soll man dann sozusagen einfach ja voller unreiner Geister bleiben? Oder was meint Jesus da eigentlich? Spricht sich Jesus da etwa gegen Exorzismus aus, gegen Geisteraustreibung? Was bedeutet diese Stelle?
Ja, man versteht die neutestamentlichen Geisteraustreibungen in unserer Gegenwart ein bisschen besser als früher. Denn wir kennen die verzehrenden und vernichtenden Süchte, die die Menschen haben können. Die Sucht nach Alkohol, die Sucht nach Nikotin, die Sucht nach Geld, die Sucht nach Porno gucken. Alle diese Süchte beschreiben das, was im Neuen Testament Dämonen heißt. Die Menschen sind ihm verfallen. Sie haben keine Freiheit mehr. Sie fühlen sich dahingezogen und tun es gewohnheitsmäßig. Und das weiß jeder, der schon mal eine Sucht gehabt hat oder der einen Suchtkranken kennt. Ich selber kenne sehr gut den Manfred Lütz, der ist Leiter eines Krankenhauses für Suchtkranke im Raum Köln. Der sagt immer, das Schlimmste ist die Rückfallgefahr. Die Menschen werden in der Klinik gestellt und lernen, mal nicht Alkohol zu trinken, sondern Apfelsaft. Und so wie sie draußen sind, fangen sie wieder an zu saufen. Und viele müssen das mehrfach mitmachen und das wird dann natürlich immer schlimmer, weil das immer schwieriger wird, die Sucht zu besiegen. Und ich denke, das hat mit Bösem zu tun, weil Menschenleben dadurch zerstört werden. Und das ist eigentlich das Böse, was in uns und um uns herum und in den Völkern der Weltgeschichte Leben zerstört. Und deshalb sind diese Texte aus dem Neuen Testament ganz wichtig. Und sie zeugen auch von viel Erfahrung, die Jesus und die Menschen damals hatten, im Umgang mit diesen Süchten, die die Menschen immer wieder befallen.
Eine plausible Erklärung. Also so haben vielleicht viele das auch noch nicht bedacht. Und jetzt gibt es auch noch weitere spannende Fragen von unseren Hörern, die hier vielleicht eine ganz neue Antwort von Ihnen bekommen. Nämlich ruft eine Frau aus der Nähe von Landshut an. Grüße Sie Gott. Hallo auf Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Ja, grüß Gott.
Ja, meine Frage betrifft die Schöpfungsgeschichte. Und zwar, zunächst heißt es, es werde Licht und es ward Licht. Später heißt es dann, Gott schuf Sonne, Mond und Sterne, die Sonne für den Tag, Mond und Sterne für die Nacht. Also die Frage ist, was bedeutet dann das erste Licht? Und ein Theologe hat da mal erklärt, mit diesem Licht, das wäre die Engelwelt, die Gott geschaffen hat. Und das wäre für mich plausibel, weil ja Gott auch die Engel geschaffen hat. Es gibt ja bloß unseren einen Gott. Und sonst steht ja im ganzen Schöpfungsbericht nichts von den Engeln.
Ja, so haben auch schon die alten Juden gedacht, nicht nur der Kollege, den Sie zitierten, sondern das ist schon 2000 Jahre alt, diese Überlegung. Da haben die Menschen gefragt, wann wurden denn die Engel geschaffen? Und die Antwort genau mit diesem Satz, es werde Licht. Das ist eine schöne Lösung und damit bin ich ganz einverstanden.
Dann bin ich froh. Dann danke ich herzlich für die Antwort.
Gottes Alles Segen. Gute.
Alles Gute auch. Gottes Segen für Sie.
Danke. Ja. Tschüss. Jetzt haben wir eine Anruferin aus Malsch in der Leitung. Grüß Gott, Frau Speth.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Dr. Berger.
Ja, hallo.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier fragen darf. Und zwar, mich interessiert die Stelle Lukas 17, Vers 22, wo es heißt, vom Kommen des Menschensohnes. Er sagte zu den, das war gestern im Evangelium, er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben, aber ihr werdet ihn nicht erleben. Heißt es nur, ist da nur Bezug genommen auf, ich vermute nicht, dass da nur Bezug genommen ist auf die Zeit, die Jesus auf der Erde war, sondern dass das noch einen tieferen Sinn hat, den ich noch nicht verstehe.
Ja, nach meiner Auffassung, die steht aber natürlich auch nicht allein, geht es da um die messianische Zeit. Die messianische Zeit ist die, in der das tausendjährige Reich gilt in der Sprache der Offenbarung des Johannes. Das sind die Tage des Menschensohnes, in der die Verheißungen erfüllt werden, in der Frieden auf Erden herrscht. Und in Lukas wird diese Meinung ein bisschen bekämpft, indem gesagt wird, diese Zeit werdet ihr jedenfalls nicht erleben. Ob sie kommt, bleibt offen, und wann sie kommt vor allen Dingen. Jesus sagt in Lukas 17, diese Zeit kommt plötzlich und ihr müsst euch nicht darauf verlassen, dass ja erst noch dann eine lange Friedenszeit kommt, sondern das Ende kommt, wann ihr es nicht erwartet. Ihr müsst nicht denken, da seien noch verschiedene Perioden abzuwarten, sondern wenn es die Tage des Menschensohnes geben soll, dann wird Gott das bestimmen. Wenn es also eine friedliche Zeit vor dem Ende geben wird, in der allgemeiner Weltfrieden herrscht, als Vorbereitung auf das Reich Gottes, das kann man hoffen, aber Jesus sagt, ihr jedenfalls werdet das nicht erleben, ihr müsst euch darauf einstellen, dass es ganz schnell geht mit dem Ende.
Und dieses ihr jedenfalls bezieht sich dann eben konkret auf die Jünger.
Ja.
Ja, vielen Dank, Frau Gelzer.
Professor Berger, jetzt sind die Leitungen noch immer relativ voll, aber ein paar Plätze haben wir immer wieder mal. Deswegen möchte ich jetzt noch mal unsere Hörer einladen, wenn Sie Fragen zur Bibel haben, die Sie schon immer gerne mal fachlich beantwortet haben wollten, rufen Sie doch ganz einfach an bei uns unter 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb Deutschlands anrufen, dann am besten unter 0049 89 517 008 008. Jetzt begrüße ich den nächsten Anrufer bzw. die nächste Anruferin, Frau Martha Keller aus Schongau. Grüße Gott, Frau Martha Keller.
Ja, grüße Gott. Grüß Gott, Herr Professor Berger. Ich freue mich sehr, dass ich eine Frage stellen darf. Und zwar Markus über den Sinn und Zweck der Gleichnisse. Kapitel 4, Vers 11 und 12. Das verstehe ich nicht. Da sagte er zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Also da habe ich jetzt durchgeschnauft und ich verstehe es nicht. Bitte helfen Sie mir.
Ja, da haben viele Theologen schon immer gesagt, dass es unecht wäre und Jesus nur in den Mund geschoben. Der Grund für diese Ausflucht war, dass sie es nicht verstanden haben. Ich selber habe mich viele Jahrzehnte darum bemüht, auch weil die Heidelberger Studenten besonders kritisch sind, und finde, dass es hier um die Aufforderung geht, nicht nur die Gleichnisse zu hören, sondern auch die Auslegung der Gleichnisse durch Jesus, in der man dann noch mit Jesus zusammen ins Haus geht und sozusagen Nachhilfeunterricht nimmt. Denn das geschieht ja nach dieser Frage in Markus 4 hin. Da fragt Jesus ja die Jünger, ihr versteht dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr denn die anderen verstehen? Und dann gibt er aber eine Auslegung des Gleichnisses. Und dann verstehen die Leute. Aber hier wird getrennt zwischen der öffentlichen Verkündigung, bei der viele vieles nicht verstehen und manche nur sagen, Wenn wir ein Gleichnis vom Sämann hören, geht es da um einen Kursus, wie ich mit meinem Garten umgehen soll. Das heißt, Sie verstehen Bahnhof. Jesus sagt, der eigentliche Sinn erschließt euch, wenn ihr euch an die Gemeinde haltet und zur Bibelstunde kommt und nicht nur in der Öffentlichkeit mich hört. Das ist also eine Aufforderung, länger dabei zu bleiben, sich von Jesus belehren zu lassen, zum Beispiel durch das Markus-Evangelium, dass in dem ja auch andere Gleichnisse erklärt werden. Das ist also eine Aufforderung zur Jüngerschaft und nicht nur zum oberflächlichen Mal gehört haben.
Ah ja, danke schön. Genau.
Grüße nach Schongau. Wir hoffen, dass Ihre Frage jetzt vollumfänglich beantwortet wurde.
Dankeschön.
Tschüss. Professor Berger, ein weiterer Anrufer möchte Sie gerne was zur Bibel fragen, und zwar Herr Brummer aus München. Grüß Gott, Herr Brummer.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Berger. Und zwar habe ich jetzt noch eine Frage, wer jetzt die Macht vergibt. Ist es der Teufel oder ist es Gott? Bei Johannes, glaube ich, steht, da sagt also Pilatus zu Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und dann sagt Jesus, du hättest die Macht nicht, wenn du sie nicht von oben bekommen hättest.
Ja, die Frage ist...
Bei Jeremia, bloß noch ganz kurz die zweite Stelle, bei Jeremia 37,5 habe ich gerade nachgeschaut, da heißt dann, das sagt also Jahwe, ich gebe die Macht, wem ich will. Und dann fügt er noch hinzu, dass er jetzt also dem Nebukadnezar die Macht geben wird, zu herrschen. Jetzt ist natürlich die Diskrepanz, wer vergibt jetzt die Macht? Ist es, das wurde ja vorher schon erläutert, aber ich bin mir da immer noch nicht im Klaren. Aufgrund dieser Stellen, die ich genannt habe.
Ja, ja. Also die Johannesstelle ist nicht schwierig, wenn man weiß, dass der Teufel zwischen Himmel und Erde wohnt. Er wohnt nach Anschauung des neutestamentlichen Zeitalters nicht in der Hölle, erst ab 5. Jahrhundert nach Christus ist seine Adresse die Hölle, sondern er wohnt in den Lüften. Das heißt, die Johannesstelle ist rätselhaft und lässt es offen, ob es Gott war oder der Teufel. Jedenfalls kommt die Macht von woanders her. Und ich habe vorhin zitiert die Stelle aus der Versuchungsgeschichte nach Lukas. Dort sagt der Teufel, bitte mich an und dann gebe ich dir alle Macht über die Reiche der Welt. Das heißt, der Teufel kann diese Macht vergeben und so sagt es auch die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, dass der Teufel, nämlich der rote Drache, seine Macht dem Tier gibt und das Tier ist das Römische Reich. Das heißt, man weiß auf jeden Fall, die Macht kommt von außerhalb, von Gott oder vom Teufel. Und ich finde, dass diese Frage eigentlich lösbar ist. Ich kann das nicht entscheiden und muss es auch nicht entscheiden, Gott sei Dank. Ich sehe nur, dass die Macht so verführerisch ist, dass sie kein reines Gottesgeschenk ist. Es gibt den Auftrag von Gott, aber es gibt die Menschen, die dann durch teuflische Inspiration das verderben. Das ist wie bei der Wahl. Die Parteien haben den Auftrag und sie sehen ja, dass die Menschen damit nichts anfangen können. Den Auftrag gibt Gott, aber die Herzen der Menschen korrumpiert der Teufel.
Entscheidung, wer jetzt die Macht bekommt, das ist doch immer noch Gott. Es muss ja alles über seinen Schreibtisch, bevor es dann Realität wird.
Bekommen die Menschen, das ist klar. Der römische Kaiser oder die Bundesregierung oder wer auch immer. Die Macht bekommen die Menschen. Und die Erfahrung ist, dass sie mit der Macht in der Regel nichts Gutes zustande bringen. Und wenn man das Wort Macht ein bisschen differenziert betrachtet, dann geht es einmal um den Auftrag, der wird schon in der Schöpfungsgeschichte gegeben, macht euch die Erde untertan und so weiter. Das ist also der Auftrag. Den hat bei uns der Wähler gegeben. Wir sind also zur Wahl gegangen, ich jedenfalls, und haben eine Partei gewählt. Und die Frage ist, wie jetzt die Parteien damit umgehen, diejenigen, die den Auftrag bekommen haben und die Macht genießen wollen. Und da können wir feststellen, alle miteinander, dass die Menschen damit in der Regel Unheil anrichten. Die Gabe kommt von Gott, die Berufung kommt von Gott, aber die faktische Machtausübung findet auf Erden statt und unter dem Einfluss des Teufels.
Aha, ja gut. Also das habe ich dann verstanden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
Okay, bitteschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören, Herr Brummer. Ja, also die Leitungen sind immer noch am Glühen, aber trotzdem gibt es in den letzten Minuten noch eine Gelegenheit für die letzten Hörer, hier nochmal die Bibelstellen erklärt zu bekommen, die einfach keinen Sinn zu machen scheinen. Und zwar unter 089 517 008 008. Rufen Sie jetzt an, und zwar aus dem Ausland natürlich auch gerne unter 0049 89 517 008 008. Jetzt haben wir noch weitere Anrufer, die schon eine Weile warten, bis sie mal hier auf Sendung gehen dürfen. Als nächstes begrüße ich eine Frau aus München, die sehr gerne anonym bleiben möchte. Grüße Gott auf Radio Horeb.
Ja, guten Tag. Ich habe nur ganz bescheidene Frage. Es hat eigentlich gar nichts jetzt, vielleicht nicht in der Jahreszeit. Ich lese immer im Johannesevangelium 19, den Vers 25. Und da steht immer, Jesus unter dem Kreuz stand nur seine Schwester, nur seine Mutter und die Schwester seiner Mutter. Ich bin doch, glaube ich, liege ich doch ferne. Die Mutter Jesu hatte doch gar keine Schwestern.
Ich gucke mal nach in meinem Neuen Testament. Einen Moment. Also,
ja.
Unter dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter.
Ja.
Nämlich, ob es ist möglich, dass sie dann die Frau des Klopas ist, die da mit dabei steht. Das Wort Bruder oder Schwester ist in der Bibel, das gilt auch von den Brüdern und Schwestern Jesu, auch auf Cousins und Cousinen anzuwenden. Für viele Leute ist es ein schwieriges, dass es in den Evangelien heißt, deine Brüder und Schwestern fragen nach dir. Jesus hatte doch keine Brüder und Schwestern, werden sie sagen. Und die Antwort heißt, deine Vettern und Cousinen, die heißen alle Brüder und Schwestern auf Hebräisch. Und genauso ist es hier, es kann sich entweder um die leibliche Schwester oder die Cousine von Maria handeln. Das kann ich nicht entscheiden, ich war nicht dabei. Und in der Regel halten wir auch keine Andachten zur Schwester von Maria. Deshalb ist wahrscheinlich hier die Auslegung die gewesen, die dominierende Auslegung, das habe ich jetzt nicht alles im Kopf, dass es sich um eine nahe weibliche Verwandte von Maria handelt. Maria selber stammte ja von Anna und Joachim ab, wie die spätere Legende weiß. Und da kommen keine weiteren Geschwister vor, da haben Sie ganz recht.
Ich bin recht herzlich für die Auskunft. Ich habe schon mal gelesen, ja, dass da die Cousinen so auch als Schwester benannt werden. Okay, danke, schönen Tag. Okay.
Danke, Wiederhören. Unsere Hörer können jetzt auch noch die letzten Minuten die Gelegenheit nutzen. Ein, zwei Hörer kann man vermutlich noch dran nehmen. Nach der folgenden Hörerin rufen Sie noch an unter 089 517 008 008. Jetzt begrüße ich in der Sendung Frau Schmiegel aus Kernen bei Stuttgart. Grüße Gott.
Hallo, grüß Gott. Und zwar ist es gerade wunderbar, der Herr Professor Berger hat gerade eine Antwort gegeben auf die Frage, die ich schon lange mit mir rumtrage, wenn es immer heißt, die Geschwister von Jesus stehen draußen. Und ja, die habe ich jetzt beantwortet bekommen, aber meine Frage heute wäre an Sie, Herr Professor Berger. Und zwar geht es im Alten Testament um Genesis 4, da wo Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. und wo dann Gott ihn heimsucht und eben dann sagt Kain aber ging vor dem Angesicht des Herrn hinweg und ließ sich im Land nordöstlich von Eden nieder. Und dann geht's weiter, Kain erkannte seine Frau, sie wurde schwanger und gebar Henoch. Also ich dachte, das sind die ersten und einzigen Nachkommen von Adam und Eva. Und wie kann er dann sich eine Frau nehmen? Das hat mich kürzlich mal jemand gefragt und ich wusste darauf keine Antwort.
Man kann nur sagen, dass die Bibel nicht alles berichtet, weil man nicht alles weiß. Die Bibel richtet ihren Strahler sozusagen nur auf die Personen, von denen sie mehr weiß, aber vieles dazwischen liegt im Dunkeln. Deshalb kann man nicht eine lückenlose Aufreihung aller Personen erwarten.
Ja, nee, das ist aber... Ich hab
die alten Juden haben sich darüber Gedanken gemacht und haben dann gesagt, das ist eine weit verzweigte Verwandtschaft und dann gab es dann auch Jüngere und Ältere. Das ist aber ein nachträglicher Versuch, das aufzufüllen, was die Bibel nicht hergibt. Insofern haben Sie ganz recht mit Ihrer Frage, wo kam die Frau her? Und die Antwort, die Menschen, die diesen Bericht geschrieben haben, hatten nicht vor, ein lückenloses Einwohnermeldebuch zu schreiben, sondern sie hatten vor, etwas über Kain und Abel zu berichten.
Okay, dann weiß ich jetzt das einmal so weit, dass das einfach nicht aufgefüllt ist, diese Lücke, wie immer man das nennen möchte. Ja. Weil mich hat jemand gefragt und darauf wollte ich eine Antwort geben und die ich eigentlich so ein bisschen mit der Bibel einfach ihr helfen wollte. Und dann hat sie mir das gesagt, ich war sprachlos im Moment, aber jetzt höre ich, dass da vielleicht gar keine so eine Antwort drauf gibt. Okay, dann sage ich Ihnen ganz lieben herzlichen Dank und es ist wunderbar, Ihren Ausführungen zu folgen.
Okay.
Herr Professor Berger, alles Gute für Sie.
Ja.
Okay, auf Wiederhören.
Ja.
Wiederhören. Ein letzter Anrufer für heute ruft uns aus Dresden an. Ich begrüße in der Sendung Herrn Dr. Ärmlich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Professor, ich habe folgende Frage. Es heißt doch, dass der Josef seine Maria verlassen wollte, als er erfuhr, dass sie schwanger war, nicht?
Ja.
Ja, und da komme ich nicht ganz klar. Das heißt immer, der wäre ein gerechter Mann. Aber das könnte man auch anders auslegen, dass er sich aus dem Staub macht und sie dann sitzen lässt alleine.
Naja, Josef wusste nicht, wodurch sie schwanger war. Denken, versetzen Sie sich mal in die Seele des armen Josef. Der Josef ist verlobt mit Maria und sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Und plötzlich ist sie schwanger. Dann denkt man als normaler Mann, da war ein anderer am Werk. Und das ist der Verdacht. Und deswegen sagt er, wir sind nicht richtig verheiratet und ich muss sie rausschmeißen, denn das ahnen die Leute doch, das Kind ist nicht von mir. Und da muss ein Engel den guten Josef aufklären und dann kapiert er, was da los ist.
Ja, aber dieses Motiv, sie zu verlassen, das wird immer als positiv dargestellt und es ist doch ganz anders. Ja,
er wollte nicht die Schande tragen.
Ja, selber nicht, aber seine
Maria. Der Unterschied zu uns ist, dass es damals eine Schande war, wenn man ein Kind bekam, das nicht von dem rechtmäßigen Verlobten oder Ehemann stammt. Heute ist das den Menschen völlig egal und damals war das nicht so.
Ich hätte aber auch denken können, ja, ich liebe meine Maria, selbst wenn es von einem anderen ist, ich bleibe bei ihr, damit das nicht rauskommt. Nicht? Aber würde er sie ans Unglück stürzen. Wenn der Engel nicht gekommen wäre, da hätten sie die Maria vielleicht gesteinigt.
Ja, genau. Man muss sich vorstellen, dass Josef die Sitte und die Ordnung über seine mögliche Liebe trotzdem gestellt hat und dass er gesagt hat, das ist eine Schande, die können wir nicht ertragen. Josef ist da nur so ängstlich, wie normale Menschen heute immer noch eifersüchtig sind.
Ja, nee, ich verstehe das, bloß dass das als positiv geschildert wird, diese Flucht. Das kann ich nicht begreifen.
Nein, er wollte ja nur, das hat der liebe Gott ja verhindert.
Ja, zum Glück.
Ja.
Gut, danke schön.
So, das war auch schon die letzte Hörerfrage für heute. Und jetzt hoffen wir, dass Sie auch, falls Ihnen noch Fragen gekommen sind, das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wir haben heute viele interessante Themen und Bibelstellen bisher behandelt. Erbsünde, Sodom und Gomorra, Machtverteilung auf Erden. Alles quer durch die Bibel war mit dabei. Und ich bin sicher, dass es noch viele weitere spannende Themen in den nächsten Folgen dieser einmonatlichen Sendung zu hören gibt. Ich danke Ihnen allen an den Empfangsgeräten ganz herzlich fürs Einschalten und Anrufen und Ihnen, lieber Professor Berger, herzlichen Dank auch für Ihr Wissen und Ihre Zeit.
Dankeschön, bis dann.
Wenn nun Sie zu Hause gerne diese Sendung nochmal hören möchten oder auch verschenken möchten an andere, von denen Sie denken, die hätten da Interesse dran, laden Sie sie entweder herunter als Podcast auf horeb.org oder bestellen Sie ganz einfach kostenfrei eine CD bei unserem CD-Bestellservice ab Montag unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Leon Bichler hat heute für Sie diese Sendung moderiert und ich lade Sie herzlich ein, dran zu bleiben und um 15 Uhr mit uns das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit Dr. Christian Matzenick vom Internationalen Katholischen Missionswerk Missio mitzubeten. Zum Mitbeten des daran anschließenden Barmherzigkeitsrosenkranzes sind Sie ebenso herzlich eingeladen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.